Ja, wir können schon mal aufschlagen, Jakobus Kapitel 2 oder wenn er. Heute soll es gehen über zum Thema Glaube ohne Werke. Geht das? Gibt es einen Glauben ohne Werke? Diese Frage soll uns heute beschäftigen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 3 Vers 28: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und im Jakobus haben wir gelesen, Kapitel 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ist das nun ein Widerspruch, wenn wir jetzt diese beiden Verse sehen aus dem Römerbrief und aus dem Jakobusbrief? Martin Luther soll mit dem Jakobusbriefe Probleme gehabt haben. Genau wegen dieser Aussage. Martin Luther, er selbst war ja damals Katholik. Er war durch die Aussagen des Römerbriefes zum Glauben gekommen an den lebendigen Jesus Christus, den er vorher so noch nicht gekannt hatte. Ihm war klar, allein durch das Blut Jesu Christi, durch seine Vergebung bin ich gerettet, ohne dass ich was dazu beitragen muss. Das hatte Martin Luther aus dem Römerbrief erkannt. Aus Sicht eines Katholiken war er gewohnt, bei bestimmten Messen oder Ablassbriefe zu zahlen, um irgendwie die Gerechtigkeit sich zu erkaufen oder zu erlangen zu können. Und so hatte er Schwierigkeiten mit diesem Wort aus dem Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist vielleicht sogar der allererste Brief des Neuen Testamentes, der geschrieben wurde. Wahrscheinlich etwa schon bereits 45 nach Christus. Jakobusbrief, wenn man den so ausliest, merkt man, dass er einen sehr jüdischen Charakter hat. Der Römerbrief ist jedoch 57 nach Christus auf der dritten Missionsreise des Paulus geschrieben worden. Also einige Jahre später ist erst der Römerbrief geschrieben worden von Paulus. Also es kann durchaus sein, dass Paulus selbst den Jakobusbrief auch bereits kannte. Also wir wollen uns jetzt dem Jakobusbrief, diesen Text genauer vornehmen. Und wollen mal gucken, was meint denn jetzt Jakobus mit diesen Worten? Gibt es da jetzt einen Widerspruch zu dem Römerbrief? Wollen wir sehen, was hier deutlich kommt. Glaube ohne Werke ist tot. Also kein Glaube. Glauben heißt ja, jemanden vertrauen. Unser deutsches Wort oder altdeutsches Wort geloben meint auch jemanden vertrauen. Ich gelobe dir, ich verbürge mich, ich vertraue dir. Ja. Aber was meint das jetzt hier mit den Werken? Meint das nicht Gesetzeswerke, von denen Paulus spricht? Nicht Werke, die das Ziel haben, sein Seelenheil zu erlangen? Was meint er wirklich mit diesem Begriff Werke? Wenn wir Jakobus lesen, dann sehen wir, dass auch er von Gottes Barmherzigkeit abhängig ist. In Vers 13 heißt es, Kapitel 2, Vers 13, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan. Dann heißt es aber weiter, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also auch Jakobus selbst war sich bewusst, wir sind von Gottes Barmherzigkeit abhängig. Hier im Jakobusbrief geht es jedoch um Glaubenswerke. Man könnte aber auch sagen, von der Frucht, die aus dem Glauben folgt. Was der begnadigte Sünder nun tut, ist nicht die Voraussetzung und Bedingung für seine Heimkehr, sondern die Folge seiner Rückkehr. In Vers 17 heißt es, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wenn ein Mensch sich nicht mehr bewegt, nicht mehr atmet, dann ist er tot. Wo sind da noch seine Lebenszeichen? Der kann nichts mehr machen. Habt ihr schon mal einen Toten gesehen? Mausetot? In Offenbarung 3, Vers 1 heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ja, ein sehr ernstes Wort aus den Sendschreiben. Glaube ohne Werke ist tot. Das ist die erste Feststellung. Die zweite Feststellung, Glaube und Werke lassen sich nicht trennen. In Vers 18 heißt es, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du hast recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wir denken manchmal, der eine ist so ein Denker, ein Intellektueller. Er kann argumentieren und logisch denken. Ist eben so ein Denker. Und auf der anderen Seite ist einer, der ist so ein Praktiker, der ist ein Handwerker, der packt an, der setzt um in die Tat, der hilft den Menschen. Ja, kennen wir so, diese so zwei verschiedene Personen. Aber hier zeigt Jakobus auf, dass es hier nicht um verschiedene Menschentypen geht. Der eine ist eben mehr der Denker, der andere mehr der Praktiker. Sondern es geht um verschiedene Verhaltensweisen. Ja? Es geht nicht darum, sich nur einen theologischen Kopf zu haben. Und es geht nicht nur darum, nur irgendwas zu tun. Es soll hier nicht gegenübergestellt werden, sondern es zeigt auf, dass beides zusammengehört. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, also man könnte auch sagen, ohne die Früchte. Wie sagt das ein, oder wie heißt es in Matthäus 7, Vers 17, ein guter Baum bringt gute Früchte. Zum Glauben gehört, dass man gute Früchte bringt. Wer gläubig ist, der bringt gute Früchte. Wenn keine Früchte vorhanden sind, dann zeigt es, dass etwas nicht in Ordnung ist und es sich nicht eigentlich um Glauben handelt. Hier in den Vers 19 wurde es nochmal deutlich, Glauben ist eben nicht nur ein logisch für wahr halten. Ja, man kann eine klare Theologie haben, aber doch nicht gerettet sein. Jakobus geht sogar so weit, dass auch die Dämonen oder der Teufel an Gott glaubt. Ja? Die haben auch einen Glauben. Und da heißt es, aber sie zittern. Also auch der Teufel ist gläubig. In dem Sinne ist das kein Atheist, der Teufel. Aber was ist der entscheidende Unterschied? Er ist dem Wort Gottes nicht gehorsam. Das ist der Unterschied. Sie haben Gott den Gehorsam verweigert. Ja, die Wahrheit zu erkennen und diese dennoch nicht zu folgen, das ist teuflisch. Wer die Wahrheit kennt und die nicht tut, der ist sündig. Das ist vom Teufel. Ich möchte nochmal ein Beispiel geben. Der verlorene Sohn, die Geschichte kennen wir alle, dieses Gleichnis, das uns Jesus erzählt in Lukas 15. Was sagte dieser verlorene Sohn? Er wusste, dass die Knechte bei seinem Vater es besser hatten, als er da bei den Schweinen war. Das wusste er. Das war sein Glaube. Aber er musste sich auf den Weg machen, um zu seinem Vater zu gehen und die Schuld bekennen. Aber dass ihm sein Vater wieder annahm, war nicht wegen seiner Leistung, ja, sondern wegen seiner Barmherzigkeit. Es ist so, wie wenn jemand am Ertrinken ist, dann, ja, in einem Strudel ist, und man schmeißt ihm einen Ring hin mit einem Seil und sagt, hier hast du die Rettung. Und da kann er mit dir diskutieren, sagen, ich glaube, dass der Ring mich nach draußen ziehen kann. Aber solange er nicht zupackt, geht er verloren. Ja? Er kann den Ring sehen, aber wenn er nicht zugreift, geht er verloren. Und so sehen wir, der biblische Glaube hat immer etwas auch mit einer Handlung zu tun. Hier heißt es eben, wer nicht erkennen wollen. Ein Glaube ohne die Werke ist wirkungslos. Der Mensch will immer gegen Gott sein Eigenleben führen. Das ist eigentlich die Ursünde. Ja, wie hat uns Jesus auch in dem Vater Unser gelehrt, im Gebet, dein Wille geschehe. Das ist das Entscheidende. Bin ich bereit, Gott den Willen, nach Gottes Willen mich auszustrecken? Oder will ich nur das, was ich will, ja? Nur auf mich gucken? Jakobus macht jetzt den Glauben ohne Werke nochmal ganz konkret deutlich anhand zwei alttestamentlicher Beispiele. Was heißt es, Glauben oder wie sieht Glaube und Werke, wie steht das in Verbindung miteinander? Und Jakobus führt als erstes Beispiel den Abraham an. Er sagt, sein Glaube war auch eine Tat. Hier Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werk gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat geglaubt und das hat ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ja, hier bestätigt die Geschichte vom Leben Abrahams diesen Sachverhalt. Wie wurde denn Abraham zum Glaubensheld, der uns bis heute als Glaubensheld ein Vorbild ist? Ihr könnt gerne zu Hause nochmal näher studieren, in Hebräer Kapitel 11, da wird es näher ausgeführt. Kapitel 11, 8 bis 18. Da heißt es, durch Glauben wurde er gehorsam, indem er ging. Durch Glauben ist er Fremdling gewesen. Durch Glauben erfing seine Frau Sarah den Nachkommen. Durch Glauben opferte Abraham. Das wird hier im Hebräerbrief sehr deutlich gemacht, Kapitel 11. Abraham wagte Schritte im Vertrauen auf Gott. Und auch Jesus sagte in Johannes 8, Vers 39 den Pharisäern in Bezug auf Abraham Folgendes. Nämlich die Pharisäer antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Und Jesus antwortete ihnen dann, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke. Gerade die Pharisäer, die eigentlich viele fromme Werke taten, ne, haben aber anscheinend doch nicht die Werke Abrahams getan. Ja. Und das erboste die Pharisäer umso deutlicher. Ja. Aber was waren denn jetzt nun die Werke Abrahams? Als Gott den Abraham rief, da hieß es einfach, Abraham, geh. Fragte Abraham, wohin? Das wirst du schon sehen. Geh. Ja. Warum hast du ausgerechnet mich erwählt? Ja. Du, mit dir will ich ein großes Volk machen. Ja, Abraham, das kannst du vergessen, ich habe keine Nachkommen. Doch, ich werde es tun. Ja. Ja. Abraham, der damals in einer Metropole lebte, in Ur, in Chaldea, Hochkultur, zivilisiert, das gesellschaftliche Leben florierte, war alles zu finden, hier vom Theater bis sonst was. Ja. Landschaftlich gut gelegen im heute in dem heutigen Kuwait oder Irak, so in der Ecke da unten. Ja. Wohlstand. Und nun als Nomade losziehen. Aber in dieser Stadt waren eben auch die Götzenanbeter. Dort in Ur war 2000 vor Christus ein dreistufiger Turm, der zur Verehrung von Göttern diente. Dort wurde der Mondgott Nana oder Sin verehrt, ebenso auch wie in Haran. Was tat Abraham, als ihn Gott von dort gerufen hatte? Warte mal, ich muss noch besprechen mit meiner Familie. Nein, er ging einfach. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht ganz den Auftrag von Gott ausgeführt hat. Nämlich er nahm seine Familie mit, was er eigentlich nicht sollte. Und später, als sein Vater verstarb, ist er noch weiterhin, der Lot, sein Neffe, mit ihm gezogen. Und der bereitete dann, oder dann gab es noch weiterhin Schwierigkeiten. Ne? Aber er ging. Abraham. In Apostelgeschichte 7, Vers 2 heißt es, er aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. In Haran starb dann sein Vater und in Kanaan musste er sich von seinem Neffen Lot trennen. Ja. Aber Gott erschien ihm danach erneut. Ja, er sollte alles zurücklassen und seinen Vater, weil sein Vater auch Götzenanbeter war. In Josua 24 heißt es, in der Vers 2, sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vorzeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Also dieser Auftrag zu gehen von Abraham war damit verbunden, sich zu trennen von den heidnischen Göttern, die nutzlos sind. Im Leben von Abraham sehen wir, dass Gott treu ist und sein Glaube im Laufe der Zeit gewachsen ist. Abraham ging und Gott bestätigte seinen Weg. Abraham betete Gott an. Interessant ist, dass auch der Römerbrief Abraham uns als Vorbild nimmt. In Römer 4, Vers 2 heißt es, das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Und 9 bis 11, diese Seligpreisungen nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Was sagen doch Abraham? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel, nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit, des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Also ist ja schon interessant, dass Paulus und Jakobus beide Abraham als Vorbild nehmen. Ja. Gott nahm den Glauben Abrahams an, noch bevor er beschnitten war. Das ist hier im Römerbrief die Argumentation. Nicht die Beschneidung, die Tat, das Werk hat ihn zum Diener Gottes gemacht, sondern sein Glaube, der schon vorher da war. Merken wir das? Ja. Für die Juden galt ja die äußere Beschneidung als Bestätigung, dass sie das Volk Gottes waren. Ja? Aber letztendlich zeigt uns Paulus auf, der Glaube ist die Voraussetzung. Ja? Und das, was hier auch der Jakobusbrief aufzeigt, die größte Glaubenstat, wo dann Abraham einen gereiften Glauben besaß, war dann, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. In 1. Mose 21 wird das ja uns näher beschrieben. Ja, Abraham wusste damals zu diesem Zeitpunkt, dass Gott auch seinen Sohn zum Leben erwecken würde. Er verstand vielleicht nicht, warum er jetzt so unbedingt opfern sollte, aber er kannte den lebendigen Gott so weit, dass er wusste, diesem Gott ist nichts unmöglich. Obwohl er eine Auferstehungsgeschichte vor ihm noch nie überliefert war. Oder gibt es nicht in der Bibel, oder? Habt ihr schon mal gefunden? Ja. Aber Abraham glaubte, dass dieser lebendige Gott, der seiner Frau ein Nachkommen noch geben konnte, im hohen Alter, auch wenn es nicht mehr nach der Frauenweise ging, wenn Gott so etwas tun kann, dann kann er auch einen Toten zum Leben erwecken. Ja? Diesen Glauben besaß Abraham. Und so sehen wir, dass der Glaube Abrahams immer zugleich auch eine Glaubenstat war. Nämlich als er die Stadt Ur verließ und ein unbekanntes Land zog, war das eine Glaubenstat. Bis dahin, dass er seinen lang ersehnten Sohn bereit war zu opfern. Also wir sehen bei Abraham, sein Glaube wurde durch die Werke zur Vollendung gebracht. Wenn er zu Hause geblieben wäre, also in Ur geblieben wäre, dann wäre er Gott ungehorsam gewesen. Dann hätte er das alles nie gewonnen. Ja, deswegen nimmt hier Jakobus wiederum ihn als Vorbild, dass er sagt, wir sehen, dass der Glaube und die Werke bei Abraham zusammengehören. Es ist nicht, dass die Werke ihn gerecht gemacht haben, aber der Glaube hat dazu geführt, dass er Werke tat. Und Jakobus widerspricht hier einen Glauben, einen rein intellektuellen Glauben. Das widerspricht, diesem Denken widerspricht Jakobus. Sondern unser Glaube muss in die Tat umgesetzt werden. Deswegen lebe den Gehorsam des Glaubens, tue Schritte des Glaubens, diene im Glauben, leide im Glauben. Und dein Glaube erstarkt und wird vollendet. Und dann beschreibt Jakobus noch eine Frau aus dem Alten Testament, die Glauben hatte, die wieder komplett ungewöhnlich ist. Abraham, David, es ist leicht zu sehen, das ist also das Glaubensheld, ja. Wenn wir jetzt hier sein Leben betrachten, was er getan hat, ja. Jeder Jude hatte Abraham verehrt. Das war der Stammvater, von dem konnte man Glauben lernen. Aber dann führt Jakobus noch jemand ganz anderes auf. Nämlich die Prostituierte Rahab. Und was war das für eine Frau? Eine Prostituierte. Eine Heidin. Eine Kanaaniterin. Plötzlich wird diese Kanaaniterin aufgezeigt, dass diese Frau Glauben hatte. Ja? Vers 25. Desgleichen die Hure Rahab, sie ist nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Ja, diese zweifelhafte Frau mit dem schlechten Ruf, sie nahm die Kundschafter Israels auf und verhalf ihnen zur Flucht. Das war ihre Glaubenstat. Das wird sogar in Hebräer 11 gesagt. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was sagte die Rahab, was gab die Rahab für ein Bekenntnis? Ich lese mal aus Josua Kapitel 2. Da sprach diese Rahab zu ihnen, zu den Kundschaftern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das war die Glaubensüberzeugung der Rahab. Und was waren dann ihre Taten, ihre Werke? Sie verhalf den zur Flucht, den israelischen Spionen zur Flucht. Bat um die Barmherzigkeit, dass sie am Leben bleiben würde, weil sie ihnen geholfen hat. Und die Israeliten folgten dem. Und sie durfte sogar zur Stammmutter der Linie Jesu werden. Ja. Merken wir, was Glaube ist? Es ist eine Entscheidung. Ja. Glaubst du an Jesus? Ist er dein Retter? Das verändert auch dein Leben. Das muss Auswirkungen haben. Ja. Und deswegen können wir hier zusammenfassen. Wir sehen, dass es zwischen dem Jakobusbrief und dem Römerbrief kein Widerspruch ist, sondern es ist nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Hure Rahab war auf die Barmherzigkeit der anderen angewiesen. Durch die Barmherzigkeit der Israeliten wurde sie gerettet. Aber weil sie an diesen Gott glaubte, half sie ihnen, ja. Weil sie eben die nicht verraten hat, bewies sie, dass sie an den lebendigen Gott Israels anfing zu glauben. Also so sehen wir diesen Zusammenhang. Und so meint es auch hier der Jakobusbrief, dass die Tat ist dann ein Beweis, dass ich glaube, nicht die Ursache. Wenn Römer im Römerbrief von der Ursache unserer Erlösung die Rede ist, ja, wir werden alleine durch Jesu Blut gerechtfertigt, ja, so schreibt der Jakobusbrief, dass wenn wir gerechtfertigt sind, hat das Auswirkungen auf unser Leben. Dann wird es sich in unserem Leben zeigen. Dann wird es auch sichtbar werden. Ja? Dann werden Entscheidungen da, dass ich mich verändert habe. Also so sehen wir, dass das beides zusammengehört. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das wünsche ich uns, dass wir nicht nur irgendwelche Kopfchristen sind, die vielleicht noch Ja und Amen und alles schön abnicken und gut finden und mit dem diskutieren kann, ja, über theologische knifflige Fragen. Ja. Das hat sicherlich auch seinen Platz. Aber es gehört das Leben zusammen. Ja? Diese Verbindung, in dem ich weiß, dass Jesus mein Herr ist, wird das sich in unserem Leben zeigen. Ja? Ja, merken wir brauchen diesen Glauben. Ja? Und so wie Abraham mit seinem Leben gezeigt hat, ohne Werke, im Vertrauen auf Gott gehe ich den Weg. Und so können wir auch daran lernen, wir wollen auch diesen Glauben haben, den Abraham hatte. Wir glauben, dass Gott uns recht führt. Und dann werde ich gehen. Ja, ja, lass uns zum Abschluss zusammen beten. Und ja, ich bete gerade noch mit uns. Herr Jesus, du siehst, ja, dass wir immer wieder auch herausgefordert werden, das zu tun, was du sagst. Ja, Herr, du möchtest auch, wie der Jakobus beschreibt, dass unser Glaube auf die Prüfung gestellt wird. Ja, ist er denn wirklich echt? Herr, ich danke dir, dass wir doch jetzt auch sehen konnten, wie praktisch das ist, wie wir auch in die Lebensbilder auch im Alten Testament hineinblicken können, was es bedeutete, eine Entscheidung für dich zu treffen. Ja, Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir doch erfüllt sind, dass unser Glaube auch in die Tat umgesetzt wird. Ja, dass wir nicht Kopfchristen sind, sondern Christen, die das, was sie wissen, auch in die Tat umsetzen, Herr. Ja, segne du uns und behüte du uns. Amen.